Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo.
Der Podcast-Gipfel, die Erfahrungen von Podcastmachern nach dem Serial-Hype.
Die Superkühe, das Sensor-Journalismus-Projekt auf dem Bauernhof.
Die IFA, die Medien-Highlights auf der Tech-Messe.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Peter Biesenbach, dem neuen Minister der Justiz in NRW. Er hat in dieser Woche eine Arbeitsgruppe in seinem Bundesland besucht, die aus Vertretern der Landesanstalt für Medien NRW von Polizei, Staatsanwaltschaft und Medien wie RTL und Rheinische Post besteht. Ihr Ziel, etwas gegen Hass im Netz zu unternehmen. Denn wo Menschen nur Hass abladen, wird auch die Meinungsfreiheit der anderen unterdrückt. Der Minister meint, wenn Medien auf ihren Webseiten und Facebook-Präsenzen Hate Speech löschen, reicht das alleine noch nicht.
Eines ist sicher richtig, wer Hass sät, muss Konsequenzen spüren. Und darum bin ich auch froh, dass es nicht nur darum geht, nur zu löschen, sondern dass wir sagen, es geht ums Verfolgen und Löschen. Gelöscht werden muss, schon zum Schutz der Opfer. Aber verfolgt werden muss auch da, damit nicht derjenige, der nun wirklich hassvoll seine Botschaften sendet, den Eindruck macht, er kann das ungestraft und ohne vom Staat verfolgt zu werden erledigen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Tobias Schmidt, dem neuen Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. Er will Journalisten im Umgang mit Hasskommentaren besser schulen lassen und das Verfahren vereinfachen, wie Strafanzeigen gestellt werden können. Ein Problem sei aber die schiere Masse an Kommentaren, die bearbeitet werden müsse. Tobias Schmidt setzt dabei auf das, Achtung, Förster-Prinzip.
Der Förster ist ja nicht dafür da, dass er den Wilderer im Einzelfall erwischt, sondern er ist vor allen Dingen dafür da, dass der Wilderer Angst haben muss, erwischt zu werden. Oder nehmen Sie ein neueres Bild. Das ist im Prinzip wie die Straßenverkehrsordnung. Auch dort ist es natürlich so, dass man nicht jeder Tat habhaft werden kann. Aber es ist schon wichtig, dass die, die hier gegen die Grundregeln verstoßen und die andere Menschen auch in ihrer Integrität verletzen, mit dem Risiko rechnen müssen, dass sie erwischt werden und dass darauf auch eine Verfolgung durch die Strafbehörden und die Polizei erfolgen kann.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Podcast-Magazin. Da fühlt man sich doch direkt zu Hause in der Podcast-Welt. Das ist der Soundtrack von Serial. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt in der Podosphäre, dann wisst ihr auch, es gibt die Zeit vor Serial und es gibt die Zeit danach.
Ja, das ist wohl so. Dieser Podcast hat seit Ende 2014 tatsächlich viel in Gang gebracht. Vielleicht auch das, was wir seitdem in Deutschland erleben, eine neue Welle von Podcasts. Viele Leute haben seitdem ziemlich viel ausprobiert. Wir wollen heute hier in Was mit Medien darüber sprechen, welche Erfahrungen sie denn damit so gesammelt haben.
Das machen wir. Das tun wir nämlich mit Anouk Schorlein in Hamburg. Sie arbeitet für NDR2 und hat dort den Podcast Täter Unbekannt gestartet. Oliver Günther ist in Frankfurt. Von ihm stammt der Podcast Cybercrime von HR Info. Und Max von Malotki in Köln. Er macht die Polit-WG aus dem Hause WDR5.
Ist eine kleine öffentlich-rechtliche Runde geworden. Es gibt auch an ganz anderen Stellen neue Podcasts, also Labels wie 4000 Hertz, bei Medien wie Spiegel Online, um nur zwei Beispiele zu nennen. Kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück. Wir beginnen aber mal in Hamburg bei Anouk Schorlein, Täter Unbekannt. Darum geht's.
Inka Köntges, 29 Jahre alt. Zuletzt wird sie im August 2000 auf ihrem Fahrrad in der Allenriede, dem Stadtwald von Hannover, gesehen. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle der Medizinischen Hochschule. Dort kommt sie an diesem Tag nicht an. In den kommenden Wochen werden wir die Geschichte von Inka Köntges erzählen.
Darum geht's in Täter Unbekannt. Anouk, lass uns doch diesen Vergleich mit Serial direkt abhaken, dann haben wir uns hinter uns irgendwie. Also bei Serial geht's um den Mord an der Schülerin Haemin Lee in den USA, bei Täter Unbekannt um das Verschwinden der Studentin Inka Köntges in Hannover. Wie sehr hat da bei euch eine Rolle gespielt, den Erfolg von Serial kopieren zu wollen?
Serial hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Das hat uns überhaupt erst auf die Idee gebracht, das zu machen, weil wir dieses Format Serial, der Chef von NDR2 und auch ich, super, super gut fanden. Und wir gesagt haben, wir möchten ausprobieren, ob es möglich ist, so ein Format auch nach Deutschland zu holen. Und es ging nicht so sehr darum, das Serial zu kopieren, sondern eher so an ihre Herangehensweise ranzukommen, dass sie eben auch die Leute mitnimmt auf ihre Recherchereise und sehr transparent ihre Wege erklärt. Und das war unser Ziel. Also wir wollten es gezielt genauso versuchen wie sie.
Habt ihr, wenn du jetzt so rückblickend drauf guckst, das geschafft?
ist es natürlich super schwierig. Du kannst niemanden kopieren. Aber was wir, glaube ich, geschafft haben, ist, die Leute eben auch relativ transparent mitzunehmen. Wir haben auch in diesen 8 Folgen NDR2 Täter Unbekannt Passagen drin gehabt, wo wir selber auch gescheitert sind, wenn es darum ging, wenn wir Interviewanfragen gestellt haben und das hat nicht geklappt, haben wir auch in der Serie gesagt, wir haben Lose gezogen, weil das echt wichtig für uns war und keiner wollte sich möglicherweise jetzt eine Abfuhr abholen und wir haben gelost und am Ende musste Thomas, mein Co-Autor, dann da anrufen, hat die Abfuhr bekommen und haben eben auch beschrieben, was das mit uns gemacht hat, wie sehr uns das zurückgeworfen hat, wenn wichtige Interviewpartner abgesprungen sind und ich glaube, das war auch der Erfolg und das Geheimnis von Serial.
Was ich ja ganz spannend finde, die beiden anderen Podcasts, über die wir hier heute Abend noch sprechen, die kommen von HR Info und WDR 5, das sind beides Wortradios. NDR 2 ist eine Popwelle. War das der richtige Container für ein solches Format?
Das war, glaube ich, ein total irres Wagnis. NDR 2 ist eine Popwelle mit einem Format von ungefähr 2 Minuten 30, die Beiträge. Und wir haben gesagt, wir spielen jede Woche, jeden Dienstag die Folge NDR 2 Täter Unbekannt komplett aus. Das waren mal 18 Minuten und auch mal 36. Da haben wir, glaube ich, einige Leute auch ein bisschen erschreckt. Aber nach einer Zeit hatten sich alle dran gewöhnt. Und ich finde, wenn man sowas angeht, dann muss man es auch wirklich mit Pride and Passion machen und aufs Ganze gehen. Und ich finde, es hat ganz gut funktioniert.
Was würdest du denn, wenn du jetzt auf die Zeit, das ist ja auch schon ein bisschen her, also das ist unter denen, über die wir heute sprechen, der älteste Podcast. Was würdest du so aus dieser Zeit mitnehmen? Was habt ihr gelernt?
Das war eine unglaublich intensive Zeit. Wir haben fast so ein Dreivierteljahr uns wirklich fast ausschließlich mit dem Fall beschäftigt, sind wahnsinnig tief in diesen Fall eingestiegen. Man kann das in Arbeitsstunden nicht rechnen. Wir sind mit der Geschichte von Inka Köntges aufgestanden, wir sind mit ihr ins Bett gegangen, wir haben uns nachts Notizen gemacht, wenn uns was eingefallen ist. Das war einfach wirklich eine wahnsinnig intensive Zeit. Ich glaube, was man aus Mediensicht daraus lernen kann, ist, dass diese Form, die wir gemacht haben, die eben auch Sarah Kinnig in den USA gemacht hat, dieses Transparente und die Leute mitnehmen auf einen Weg und auch Rechercheergebnisse präsentieren und auch zwischendurch mal sagen, Mist, da sind wir falsch abgebogen, wir gehen in die andere Richtung. Das ist, glaube ich, was ganz Interessantes. Und nicht zuletzt auch diese True Crime Stories. Das ist natürlich auch was, was ein Riesenhype in Deutschland geworden ist. Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die seitdem sehr interessant sind und wo ich auch glaube, da haben wir alle zusammen was angestoßen.
So dieses Recherchewege transparent machen, das ist ja was jetzt auch außerhalb der Erzählweise eines solchen Podcasts so in der Mediendiskussion als Punkt debattiert wird. Ne? Also gerade jetzt nach der Glaubwürdigkeitsdebatte müssen wir transparenter werden, machen wir unsere Recherchewege klar. Kann man das, was ihr da gemacht habt, in irgendeiner Form aus deiner Sicht auch ins lineare Radio rübertragen und wie?
Ich glaube, es hat natürliche Grenzen. Wir hatten damals im Fall Inka Köntges natürlich auch deutlich mehr Informationen, als wir rausgegeben haben. Also wir haben nicht alles eins zu eins, was bei uns eingegangen ist, auch wieder rausgegeben, weil wir natürlich das auch immer noch einmal durchgefiltert haben. Was tut es für den Fall? Tut es etwas zur Geschichte bei? Es ist natürlich auch eine Persönlichkeitsrechte-Frage. Wir haben sehr eng mit Justiziaren hier zusammengearbeitet. Aber es ist auch so eine Gefühlsgeschichte. Ne? Was ist wirklich das Persönliche von ihr? Was geht die Leute was an? Deswegen, ich glaube, so eine komplette 1:1 Durchlässigkeit und Transparenz funktioniert nicht immer, aber aufzeigen, welche Gedanken man sich gemacht hat, welche Wege man beschritten hat, ich glaube, das geht.
Wir haben euch einen Podcast-Gipfel versprochen, deswegen werden wir jetzt auch nochmal die Runde ein bisschen schon mal erweitern. Wir blicken ja auch gleich noch detaillierter auf die Formate der Kollegen, aber von HR Info ist der Oliver Günther auch hier. Schönen guten Abend, Oliver.
Hallo, schönen guten Abend.
Und Max von Malotki von dem WDR5-Projekt der Polit-WG. Hallo Max.
Hallo Gruppe.
Oh, ich muss noch dein Mikro anmachen, das haben wir damit erledigt.
Jetzt? Ja, da bin ich. Hallo Gruppe, schön, dass ich hier sein darf. Ihr habt neu eingerichtet, habe ich gesehen, hier mit Deutschlandfunk Nova, an einem neuen Plakat für das Feeling.
Hier sollten auch vor ein paar Tagen noch die alten Plakate gehangen, aber das verraten wir an der Stelle nicht.
Ja, es riecht frisch gedruckt.
Wir haben auf jeden Fall auch noch mal so diese Frage, dieses Zusammenspiel zwischen Podcast und Radiostation. Die würde ich gerne einmal so komplett in die Runde geben. Nämlich, was mich nämlich fasziniert ist, eigentlich müsste man doch eure Formate auch ganz klassisch nur so als Radiosendung machen können. Vielleicht auch schon vor dem Serial-Hype. Inwieweit hat euch jeweils das Phänomen Podcast jetzt bei eurer Konzeption, bei eurer Arbeit beflügelt? Ich weiß nicht, vielleicht magst du da anfangen, Anouk.
beflügelt. Es ist natürlich ein ganz tolles Medium-Podcast, dass die Leute nicht gezwungen sind, sich das in unserem Fall jeden Dienstagabend anzuhören, die halbe Stunde. Man hat ja vielleicht manchmal auch tatsächlich noch was anderes vor. Insofern ist das natürlich ganz großartig, das Format Podcast, dass man sich jederzeit das alles anhören kann. Und meine persönliche Erfahrung, ich war wirklich nach diesem Serial süchtig. Ich habe jede Woche gewartet, dass die neue Folge kommt und habe mir das runtergeladen und war dann auch wirklich nicht mehr ansprechbar. Ich habe mir das mehrfach angehört. Ich hatte das überall dabei. Und das ist das Großartige an Podcasts.
Max, wie ist das bei dir?
Also ich habe natürlich auch mit vielen Älteren darüber gesprochen, auch so, die länger schon bei so der Welle dabei sind. Und dann sagen natürlich manche von den älteren Kollegen so ganz verächtlich so, ja, jetzt mal im Ernst, ne? Also wir haben auch schon sehr lange Features und ich habe schon Features gemacht, da warst du noch gar so, dieses Ding, ne? Und das stimmt natürlich auch, wir haben eigentlich eine Tradition, die fast noch viel weiter zurückgeht, ist jetzt nur so neu entzündet worden dadurch, dass man auf einmal diese Art von Storytelling aus den USA hat. Und da sind die tatsächlich auch sehr gut. Also dieses Mitnehmen, auch, du hast vorhin den Soundtrack kurz angespielt, die Instrumentierung, das Musikalische, das ist so gut gemacht und so gut inszeniert, dass du jedes Mal denkst, oh, die spielen die Musik, die fahren jetzt woanders hin, die kriegen jetzt was raus, also dieses Gefühl, was die dir mitgeben, ne? Und das hat mich fasziniert. Und was uns aber dann nochmal ein bisschen bei unserer Sache natürlich nach vorne gebracht hat, war jetzt neben dem Storytelling eben auch das, was vorhin schon da war, das Persönliche. Ne? Also das finde ich bei den Amerikanern insbesondere sehr gut. Die sitzen da und egal wie hart und egal wie tiefgehend das Thema ist, sie erzählen dir das wie eine persönliche Geschichte und du kommst mit. Du denkst nicht so, okay, amerikanische Politik, The Hill oder so, ich bin raus, sondern der sagt dann, ja, ich gehe da die Stufen hoch und es war super heiß und so weiter. Und dadurch bist du dabei. Und das finde ich super.
Das finde ich auch immer so den Unterschied zum Feature eben, dass die Stücke, über die wir jetzt reden, die dann aus den USA auch oft kommen, moderiert sind. Das ist eben das Persönliche, das ist eine ganz andere Ansprechhaltung, ne? Und dadurch kommt das vielleicht dann auch zustande. Oliver Günther in Frankfurt von HR Info, wie ist es bei euch? Also hat euch so dieses Phänomen Podcasts da beflügelt?
Also ich muss mich jetzt erstmal outen, ich habe nie Serial gehört. Und ich habe das übrigens auch ganz bewusst gemacht, weil natürlich hat Serial auch für unseren Podcast, für Cybercrime, eine ganz große Bedeutung gehabt. Und ich habe das ja zusammen mit dem Kollegen Henning Steiner gemacht. Und Henning Steiner ist ein totaler Serial-Fan. Und der kam auch in die Redaktion und hat gemeint, nachdem wir uns schon länger mit dem Thema Cybercrime beschäftigt haben, wir könnten doch mal in Richtung einer solchen Audioserie Podcast denken. Und da gibt es irgendwie eine ganz super Serie aus den USA und das ist Serial. Und ich habe in dem Moment tatsächlich beschlossen, dass ich mir das ganz bewusst nicht anhöre, auch wenn alle um mich rum geschwärmt haben, weil ich genau das vermeiden wollte, dass wenn wir irgendwie an eine Podcast-Umsetzung unserer Recherchen im Bereich Cybercrime denken, dass wir da sofort auf so eine Serial-Nummer reingehen. Ja, natürlich hat uns das ganze Projekt ist durch Serial geprägt worden, aber ich habe es tatsächlich mir bis heute, ich habe ein paar Mal so in Serial kurz reingehört und habe dann gesagt, nee, das hörst du jetzt nicht an, weil ich wollte das auch nicht zu sehr auf unser Projekt abfärben lassen. Wir haben aber tatsächlich auch in amerikanische Podcasts reingehört, vor allen Dingen in diese Art, wie da Dialoge konzipiert werden, wie die mit Tempo arbeiten, haben das dann tatsächlich auch ausprobiert, das in unseren Podcast zu übertragen. Wir arbeiten ja auch mit so einer Mischung aus Szenen, wo wir versuchen, sehr tief in bestimmte Atmosphären einzusteigen, aber auch mit sehr viel dialogischen Passagen, wo wir auch unsere Recherchen erklären, transparent machen. Wir haben aber auch sehr schnell kapiert, das können wir nicht wie die Amerikaner. Und es wirkt auch, wenn wir es versuchen, ins Deutsche zu übertragen, total künstlich. Wir müssen da einen eigenen Weg gehen.
Da würde ich sagen, da hören wir dann auch gleich mal rein in den Podcast Cybercrime von Oliver Günther. Machen wir gleich in einer Stunde was mit Medien.
Das Gipfelmagazin.
Der kleine sympathische Podcast-Gipfel heute hier bei uns. In den vergangenen 1-2 Jahren sind in Deutschland eine ganze Reihe neuer Podcasts entstanden. Was haben deren Macher dabei gelernt? Was funktioniert in Deutschland und was nicht? Welche Rolle spielt das klassische Radio dabei? Darüber reden wir heute Abend hier in Was mit Medien.
Oliver Günther, habt ihr eben schon gehört, arbeitet für HR Info. Dort ist der Cybercrime-Podcast entstanden, in dem es unter anderem um die Hackerin Anna geht.
Anna haben Sie ja gerade schon gehört. Sie ist Hackerin und eine der Hauptpersonen in unserem Podcast.
Anna möchte anonym bleiben, denn das, was sie macht, ist nicht legal.
Aber Anna ist nur eine Akteurin. Wir zeigen Ihnen hier, Cybercrime hat viele Gesichter.
Es gibt Täter wie Anna, die Hackerin.
Es gibt Ermittler.
Und es gibt Opfer.
Und sie alle spielen in diesem Podcast eine Rolle.
Ja, Oliver, es geht um verschiedene Fälle und Aspekte dieses Themas Cybercrime.
Genau.
Ihr habt 5 Jahre lang gearbeitet. Warum so lange?
Also das, die Zahl haben wir irgendwann mal genannt, als uns jemand in der Veranstaltung gefragt hat, wie lange habt ihr euch mit dem Thema Cybercrime beschäftigt? Und wir haben tatsächlich uns vor 5 Jahren angefangen, mit dem Thema Cybercrime zu beschäftigen. Manche Leute haben das dann so verstanden, als hätten wir 5 Jahre an dem Podcast gearbeitet. Das ist absolut nicht der Fall.
Okay.
Tatsächlich ist es so, dass wir rund 1 Jahr sehr intensiv an dem Podcast gearbeitet haben, nachdem wir die Idee hatten, dieses Thema Cybercrime und das, was wir da auch schon recherchiert hatten, an Inhalten, das möglicherweise tatsächlich mal in der Podcast-Form, in Form einer Serie umzusetzen. Und die Idee ist eigentlich ziemlich einfach geboren. Wir haben gedacht, Cybercrime, Crime, Krimi, da müsste sich doch irgendwie mehr draus machen lassen als, ich sag jetzt mal, ein klassischer Themenschwerpunkt. Da steckt so viel an dramaturgischem Potenzial drin. Lass uns doch mal über eine Audioserie nachdenken, über eine Podcast-Serie. Und da kam dann tatsächlich, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Serial eigentlich nie gehört, da kam dann natürlich dieser Serial-Hype so als Inspiration auf jeden Fall mit dazu.
Weißt du, was ich überlegt habe? Weil du eben sagtest, ich habe das nie gehört. Lass uns doch jetzt auch mal versuchen, für die restlichen 34 Minuten ist auch nicht mehr zu sagen.
Okay, ich habe, ja, gerne. Ja.
Irgendwelche Einwände hier in die Runde?
Alles gut.
Ja, gut.
Ja, auch mal irgendwie drüber reden können, ohne Piep zu sagen. Ich würde gerne noch mal eine Serial-Frage stellen. Eine noch, ja.
Mann.
Also und zwar würde ich gerne von unserer Runde wissen, inwieweit Serial vielleicht auch die Entscheider in solchen Funkhäusern dann mutiger machen lässt. Also weil da so ein erfolgreiches Projekt ist, dass man dann vielleicht mit einem etwas ungewöhnlichen Konzept einfacher durchkommt. Ist diese These, würdet ihr die unterstreichen oder Sorgenfalten eure Stirn zieren lassen? Max von Malotki ist etwas skeptisch.
Ich schnaufe an, ja. Ich würde sagen, ja, sicherlich, weil der Begriff dann auf einmal ein Feuilleton-Begriff geworden ist und Entscheider natürlich auch eher in klassischen Medien noch zu Hause gewesen sind, auch zu dem Zeitpunkt. Dann lesen die da auch mal drüber, hören das vielleicht gar nicht, hören es vielleicht dann doch und dann ist das eher einfacher, mal sowas rüberzubringen. Was ich aber spannend fand, war, dass Oliver vorhin gesagt hat, ja, wir haben es anders gemacht, weil das Amerikanische, wie er das genannt hat, das können wir so gar nicht machen. Und das Lustige ist, dass ich genau das wollte mit der Polit-WG, weil ich immer politische Podcasts auch in den USA gehört habe und eben gesagt habe, die sind so locker. Und wenn wir uns in der Sitzung zusammensetzen und wir reden über politische Themen in der Redaktion, dann sind alle genau so. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass wir Deutschen diese Lockerheit nicht generieren können. Ah, nee, das möchte ich erstmal sehen. Also, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich brauche auch was, wo ich mir dann was aufschreibe. Und das hat dann irgendwie 2, 3 Sessions gedauert. Dann gingen die raus wie aus so einer Wellness-Therapie, ne? Die waren alle so, das hat so gut geklappt, wir haben uns einfach unterhalten. Ja, krass. Und es war so schön, das anzusehen, wie das dann gewachsen ist. Also, das geht auch, finde ich.
Ganz kurze Frage, die Polit-WG ist wahrscheinlich eine Talkrunde, oder? Also sorry, ich kenn's nicht, es ist eine Gesprächsrunde,
wir
oder?
Wir stellen sie gleich auch vor noch.
Okay. Ja, also, ich will nicht zu viel vorgreifen.
Ja, da habe ich nämlich dann auch zum Talk noch eine Frage. Lass uns das gleich mal machen,
ja.
Weil ich wollte jetzt noch mal zu Cybercrime fragen. Olli, was habt ihr gelernt aus diesem Projekt?
Boah, eine ganze Menge. Da kann
Fang
ich,
an.
Okay, also erstmal, dass Podcast ein super Format ist, um auch gerade umfassende Rechercheinhalte zu erzählen. Dass es tatsächlich ganz andere Möglichkeiten bietet. Auch zum Beispiel Cybercrime war ja unsere Idee, wirklich in so eine Welt reinzusteigen, auch in die Ermittler, wie ermitteln Cybercrime-Ermittler, wie arbeiten Täter, was sind das für Personen, wie arbeiten aber auch Leute, die zum Beispiel Cyberspionageangriffe auf große Unternehmen abwehren, in welchen Situationen sind die, auch in welchen Krisen, wenn so ein Unternehmen attackiert wird, da liegen natürlich auch die Nerven blank und das alles kann man natürlich in so einer langen Form sehr gut darstellen. Also erstmal ist es ein Riesenpotenzial, um auch Inhalte zu vermitteln. Es ist aber auch für uns ein sehr, sehr lehrreiches und auch schmerzvolles Jahr gewesen, weil wir halt auch immer wieder an unsere Grenzen gestoßen sind. Also Cybercrime ist eine 10-teilige Serie. Also erstmal waren es 9 Teile. Wir haben dann noch einen 10. Teil hinten dran gehängt, weil es eine aktuelle Entwicklung in einem der Fälle gab. Und es ist halt wirklich so 9-mal rund eine halbe Stunde, das erfordert halt eine ganz andere Herangehensweise an Dramaturgie, an Texten, wie baue ich Spannungsbögen, wie kann ich auch so ein Ding so produzieren, dass es spannend ist. Wir haben uns tatsächlich, weil wir irgendwie auch da sehr wenig Know-how mitgebracht haben, haben wir uns auch Verstärkung von außen geholt. Ihr habt vorhin mal das Label 4000 Hertz genannt. Hendrik Evert ist einer der Macher bei 4000 Hertz. Den haben wir tatsächlich auch dazu geholt, weil wir das Gefühl hatten, wir brauchen diese Expertise. Das hat sich auch sehr bewährt. Aber wir haben wahnsinnig viel gelernt über Dramaturgie, über Texten. Also, und das ist wirklich auch eine sehr, sehr neue Welt, wo wir auch viel ausprobieren mussten und auch viel Fehlversuche erstmal machen mussten, um dann tatsächlich einen Weg zu finden, wie Cybercrime aus unserer Sicht funktioniert hat.
Was ich ja interessant finde, so gerade beim Storytelling, dieses in Serien denken oder in Staffeln besser gesagt, ja. Man könnte ja irgendwann in ein, zwei Jahren nochmal eine Neuauflage machen oder so, aber dann gleichzeitig, dass man das dann nicht nur schon ein fertiges Drehbuch hat, sondern wenn die erstmal ausgestrahlt werden oder die Nachrichtenereignisse auch nochmal neuen Input geben, dass man dann in diesem Moment dann auch nochmal ja das, was man geplant hat, aktualisieren muss. Also das sind ja so Verwebungen auf Storytelling auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wie reizt oder fordert einem das so als Macher?
Also ich fand es jetzt in unserem Fall tatsächlich eher ein Nebenaspekt. Wir schildern ja drei Fälle, beziehungsweise zwei Fälle verfolgen wir über diese neuen Folgen Cybercrime. Und wir haben ein porträtierendes Interview mit einer Hackerin. Das ist ja die Grundkonstruktion. Wir verfolgen einen Cybercrime-Ermittler, wie er einen Kinderpornofall aufklärt. Wir begleiten einen Cyber-Security-Experten bei der Abwehr eines Spionageangriffs auf einen DAX-Konzern. Und wir haben eben dieses Interview mit einer Hackerin. Und im Prinzip sind das diese beiden Fälle sind eigentlich abgeschlossen gewesen. Von daher hat es eigentlich für uns am Anfang nicht so eine große Rolle gespielt, dass es da möglicherweise noch Aktualisierungen gibt oder sogar, wie das, glaube ich, bei der Kollegin Anouk Scholen war, wo es ja tatsächlich auch während des Podcasts noch Entwicklung gab oder während des Machens. Das war bei uns nicht der Fall. Nachdem wir fertig waren, hat tatsächlich in einem der Fälle, eben in diesem Kinderpornofall, hat es nochmal eine neue Entwicklung gegeben und die haben wir dann aufgegriffen. Deshalb gab es ein Update, eine 10. Folge. Im Prinzip haben wir aber tatsächlich eher mit abgeschlossenen Fällen gearbeitet.
Anouk, erzähl doch mal, wie war das bei euch?
Wir hatten tatsächlich dieses Zeitproblem. Also man muss bei allem auch immer sagen, diese Frau ist nach wie vor verschwunden und ich wünsche dieser Familie von ganzem Herzen, dass dieser Fall irgendwann geklärt wird. Man muss aber auch sehen, wir hatten da monatelang Arbeit reingesteckt, haben gesagt, okay, jetzt sind wir soweit. Wir versuchen, zwei Folgen zu produzieren und dann gehen wir damit auf Sendung, bringen das zum Laufen und reagieren dann immer wieder aktuell. Wäre dieser Fall in dieser Zeit gelöst worden, wäre diese Serie natürlich völlig hinfällig gewesen. Wie gesagt, nochmal, das ist das Allerwichtigste, dass das irgendwann geklärt wird. Aber aus Medienmacher-Sicht wäre das natürlich eine terminliche Katastrophe geworden. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir dachten, wir sind immer auf der sicheren Seite, wenn wir zwei Folgen Vorlauf sozusagen haben und die dann nochmal aktualisieren können. Es ist damit geendet, dass ich jeden Samstag 12 Stunden geschrieben habe und ich habe jeden Samstag eine neue Folge geschrieben. Dann haben wir Korrektur gelesen, wir haben verschiedene Durchläufe gemacht, wir haben produziert. Also krank werden oder mal 2 Stunden was anderes zu machen, das wäre keine Option gewesen. Und da muss ich wirklich sagen, ich ziehe wirklich meinen Hut vor diesen ganzen regelmäßigen Feature-Machern, die das ihr Leben lang tun, weil es ist unglaublich viel Aufwand und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es mir nicht so nervenaufreibend vorgestellt.
Oliver, was nimmst du mit für eure Arbeit im klassischen Radio?
Boah, das ist echt eine schwere Frage.
Danke.
Erstmal eigentlich nicht so arg viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist diese Podcast, wenn wir mal Podcast definieren, als eine lange Radioform mit einem eigenen Storytelling, würde ich jetzt mal sagen, so in den klassischen aktuellen 230 Beitrag, also diesen, der ja natürlich auch bei uns Info, High Info ist halt ein Programm, das hauptsächlich mit solchen Formaten arbeitet, weiß ich auch nicht. Also würde ich, glaube ich, sehe ich schon nochmal, natürlich gibt es so Inspiration, gibt es so bestimmte Elemente, die, wo ich mal sage, klar nimmt man das so mit, aber für mich sind es schon doch auch sehr unterschiedliche Audio, ich will nicht sagen Radiowelten, aber Audiowelten.
Oliver Günther ist einer der Macher des Podcasts Cybercrime und heute Abend zu Gast in unserem sympathischen kleinen Podcast-Gipfel in Was mit Medien. Gleich hier noch die Polit-WG.
Was mit Medien, das serielle Medienmagazin.
Wir tauchen heute ein in die Podcast-Welt, in der wir ja selbst zu Hause sind, auch hier mit Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History war einer der Podcasts des Jahres. Ist jetzt als beste Sendung für den Radiopreis nominiert, yay, worüber wir uns sehr freuen. Nächste ja. Woche. Die 100, eine Stunde Liebe, Was mit Medien. Uns könnt ihr auch alle abonnieren. Wir sprechen heute in Was mit Medien aber auch über die Produktion von Podcasts.
Max von Malotki ist weiter bei uns. Er moderiert die Polit-WG, eine Sendung auf WDR 5. Die meinungsfreudigste Wohngemeinschaft Deutschlands ja. nennt sie sich. Mhm. Hören wir mal kurz rein.
Ja, mein Vater war Dieselfahrer und war es auch wieder nicht. Wir hatten Lastwagen, da gab es ja nur Diesel, stimmt, sagt er. Privat wäre das für ihn niemals in Frage gekommen. Opel Kapitän. Das waren Zeiten.
Papa hatte einen Titel. Also bei uns kam das privat schon in Frage. Ich habe kurz nach meinem Führerschein versehentlich den Diesel meiner Mutter zu Schrott gefahren.
Okay, da hast du schon eine ablehnende Haltung gehabt. Ja, finde ich auch okay.
Ja, auch ein Beitrag, aber meine Mutter fand es nicht so toll.
Die Polit-WG über Diesel Deutschland und wir werden auch ein bisschen über den Wahlkampf reden. Ob das eigentlich schon der Endspurt ist jetzt oder schon Resignation, weil sich eh nichts mehr bewegt.
Die Polit-WG, WDR 5. Bei euch, Max, war der Weg extrem spannend, über den dieses Format entstanden ist. Es lief nämlich genau andersherum als sonst. Also ihr wart erst in der Konzeption der Podcast, dann kam die Radiosendung.
Ja.
Wie genau. kam das?
Ja, wir haben uns überlegt, wir wollten natürlich so eine etwas lockerere, sowas, was jetzt nicht so viel Druck hatte im Hinblick auf das Inhaltliche, sondern dass man sich drüber unterhalten kann, dass man Stories erzählen kann, dass man es an die Persönlichkeiten dieser WG andockt. Und dann dachten wir, okay, wir machen das als Podcast, dann tut es erstmal keinem weh. Dann haben wir Dummies natürlich produziert, haben ausprobiert, wie das überhaupt funktioniert. Und dann haben wir festgestellt, das hört sich leider so gut an, das müssen wir jetzt senden. Und dann so, alle so, okay, ja, dann weiß ich nicht, ob ich nächstes Mal wieder so locker sein kann. Und alle so, jetzt beruhigt euch mal und so. Und so, das war so ein bisschen die Genese. Wir sind im Grunde so ein bisschen da reingewachsen. Was ungewöhnlich ist für so eine große Radiostation, die ja so sehr festgefügte Schemata und traditionelle Sendungen hat, dass man dann sagt, hey komm, ist egal, wir probieren dann einfach mal aus.
Ich sag's mal so ein bisschen diplomatisch. Jetzt gerade beim Ausschnitt ist mir das auch wieder aufgefallen. Podcast Deutschland, das ist ja oft einfach Mikro an, ein paar Leute talken wild rum. Mhm. Eigentlich macht ihr es ja recht ähnlich, oder?
Jein. Das Problem ist nämlich folgendes. Es gibt ja auch ein paar gute politische Podcasts hier in Deutschland von Machern, die im Zweifelsfall nicht irgendwo angedockt sind. Ne? Also zum Beispiel Lage der Nation vom Banse oder eben jetzt, was weiß ich, Spiegel macht jetzt auch was, da ist es angedockt. Aber wenn wir sowas machen, dann müssen wir natürlich auch immer aufpassen, so locker, easy peasy und verpustet das alles ist. Wir können nicht irgendeinen Quatsch erzählen und dann irgendwann sagen, oh, übrigens, letzte Woche haben wir Folgendes falsch gemacht, Liste raus und dann so 30 Sachen, so ist egal, sondern es muss locker sein, aber es muss auch stimmen. Und das ist eine Krux, also da das Verhältnis hinzubekommen zwischen, wir erzählen einfach mal was, aber es stimmt auch alles. Oder zum Beispiel, wenn wir über Parteien reden, wir haben es ja auch vor dem Landtagswahlkampf gemacht, dass eine Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, ne? Dass so eine gewisse Parität da ist, dass die Parteien auch wirklich alle vorkommen und du nicht immer nur über die redest, wo dir die meisten Geschichten einfallen.
Wie sind denn die Reaktionen? Weil gerade so dieses ungewöhnliche Gesprächsformat für ja. WDR 5, hat das polarisiert oder gab es da Überraschungen in den Reaktionen oder gar keine?
Also es gibt auf jeden Fall viele Reaktionen. Es polarisiert auch, aber insofern, dass es, und das finde ich sehr gut, eher über die Inhalte polarisiert. Also wir machen ein Thema, wir diskutieren das und die Leute sind auch sofort dabei. Also du siehst an den Tagen, wo wir das ausstrahlen, natürlich über die Hotline oder auch was online reinkommt, dass die Leute dann sagen, nee, also finde ich überhaupt nicht, ne? Also hier der, wenn der so, würde ich niemals und so. Und was ich toll finde, ist, ich kriege natürlich so von ein paar Leuten, die ich ein bisschen besser kenne, wo ich dann gesagt habe, hör dir das bitte mal an, ja, tu mir den Gefallen, I know, du hast auch keine Zeit und so, aber mach mal. Und dann habe ich so ältere Leute und jüngere Leute. Und bei den Älteren ist so, ja, also so 69, ne? Ja, ich habe das gehört. Und das sind natürlich die Sachen, die man unter der Woche schon in der Zeitung gelesen hat. Aber in der Art und Weise, wie das dann nochmal aufbereitet wurde und eine Diskussion, hat mich das morgens sehr angeregt. So, das fand ich schon mal super.
Das hat Dennis mir auch gesagt so.
Das fand ich so lustig.
Soll ich mal nach jeder Sendung sagen.
und dann habe ich aber eben halt auch Jüngere. Und da ist das Geile, da ist es so, O-Ton von einem Kumpel von mir, ey, ist total geil. Ich höre mir das an und das sind genau die Sachen, wo ich auf Twitter nicht drauf klicke, weil sie mir zu lang sind. Die werden mir da erklärt. Und dann, oft so über Chat, kommt so eine, Diskussion in Gang, wo du wirklich merkst, dass die Person sich darüber auch mit dem Thema auseinandersetzt. Also, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass der jetzt so drauf ist und die Partei will ja das. Ich habe mir das jetzt mal durchgelesen und dann merkst du, wie du die aktiviert hast. Und da kriege ich immer Gänsehaut, weil wenn du Leute kriegst und Leute aktivierst für so ein Thema und wir wissen, der Wahlkampf ist jetzt nicht gerade mega spannend dieses Jahr, dann bist du glücklich, weil dann hast du genau das erreicht. Verschiedene Generationen und beide irgendwie gekriegt.
Und du hast eben erzählt, so dieser Schiss, den ihr am Anfang hattet vor diesem Lockersein, ne? Also so im Podcast geht's, aber wenn wir jetzt so näher müssen, hat sich überhaupt jemand beschwert?
Nee, eigentlich nicht wirklich. Muss ich sagen, also über die Form gar nicht. Es gibt natürlich innen drin dann manchmal so eine Angst. Ich meine, wir reden über einen sehr klassischen Sender auch, wir reden über klassische Darstellungsformen, wo teilweise noch Vergangenheitsformen gewählt werden fürs Darlegen von Informationen, wo du so denkst, okay, das ist jetzt sehr stiff. Ja? Und da kontrastiert das natürlich. Und von den Oldschoolern in unserem Sender oft die Frage, ist das überhaupt relevant, was ich mit der Story zu tun habe? Wen interessiert das? Und wen interessiert das am Wochenende? Wir sagen, es geht doch nicht um dich, es geht um eine ganz andere Generation von Leuten, die wir kriegen wollen, die ganz gerne ihre Info auch an Leute angedockt haben wollen, die da sitzen, wo du sagst, ey, das ist die Ulrike, da hatte der Vater diesen Diesel und den Opel-Kapitän. So wie in dem Beispiel gerade. Oder zum Beispiel Golo hat was erzählt über seine Kettensäge, die ihm mal geklaut worden ist und die er dann auf eBay gesucht hat. Hör mal, im Sender kamen immer alle auf ihn zu und machten, ey, hast du die Kettensäge mittlerweile gefunden? Und dann kam er immer zu mir und meinte so, diese Geschichte mit der Kettensäge, ne? Alle sprechen mich darauf an. Ich so, ja, Storytelling. Und das war sehr, sehr schön.
Darf ich mal gerade was zum Stichwort junge Leute sagen, weil das gerade eben schon gefallen ist? Wir haben mit dem Cybercrime-Podcast auch diese Erfahrung gemacht, dass wir sehr viel positive Rückmeldung vor allen Dingen von jungen Leuten bekommen, die sagen, ach, ich habe das gar nicht über HR Info oder übers Radio mitbekommen. Ich habe das von Freunden empfohlen bekommen oder ich habe es irgendwie Social Media gesehen oder sowas. Ich finde das echt super, was ihr da macht. Und ich glaube, dass Podcast, weil es halt eine Nutzung ist, die vor allen Dingen online Leute anlockt und die sich das da online abholen, wirklich eine Nutzung ist, die junge Leute auch wieder für Geschichten und auch für Audio offensichtlich interessiert oder auch fasziniert, die das klassische Radio fast so ein bisschen, ja, die das klassische Radio eigentlich nicht mehr erreicht, ja. Und das fand ich, wir haben da jetzt auch nur so Privatempirie, das sind so einzelne Rückmeldungen, aber da waren wir sehr, sehr überrascht davon, dass sich Leute sehr positiv geäußert haben zu Cybercrime, die 18, 19, Anfang 20 sind.
Wie war das bei euch bei NDR2, Anouk?
Ich überlege es gerade. Wir sind ja kein Infosender. Wir sind ja NDR2 die Popwelt. Das heißt, wir sind, glaube ich, so in between euch. Ich glaube, dass bei uns hat sich das zahlenmäßig mit dem Alter nicht so richtig ausgewirkt. Also bei uns, wir haben relativ viel Rücklauf gehabt. Wir haben auch wahnsinnig viele Hinweise bekommen, was ich ganz toll fand. Und das reichte wirklich. Ach so, doch, ich habe eine schöne Geschichte. Da schrieb uns ein Vater und sagte, er finde das so ein bisschen ungut, dass wir das abends um 19 Uhr senden. Da hatten wir gerade die Folge mit Serienvergewaltiger, die durch Hannover gezogen sind. Oh. Und seine Tochter hatte den Auftrag, ins Badezimmer zu gehen und sich die Zähne zu putzen. Und die hat sich im Badezimmer diese Folge NDR2 Täter Unbekannt reingezogen und kam etwas verstört aus dem Badezimmer raus. Das hat mir sehr leid getan, aber gut, das kann man auch nur.
Vermutlich hat sie aber gründlich ihre Zähne reingeputzt.
So sauber waren die noch nie. Ja.
Aber in meiner kleinen Radiofibel steht immer so am Ende ein bisschen Service drin und ich würde auch gerne mit euch jetzt in den kleinen Serviceteil unseres Podcast-Gipfels einbiegen, um ein bisschen Mut zu machen für junge Zuhörer, die sagen, hey, ich will was mit Medien machen und ich will auch was Audiomäßiges machen. Wo seht ihr noch Potenzial im Bereich Podcasting? Oder wo würdet ihr, oder wie, vielleicht habt ihr so eine kleine Motivation, dass ihr sagt so, hey, darum lohnt es sich, auch so ein Mammutprojekt auf sich zu nehmen. Weil wir haben ja von euch auch schon eindrucksvoll erfahren, dass das kein nicht unbedingt Zuckerschlecken ist.
Ich glaube, wichtig ist authentisch sein, aber sich selber nicht zu wichtig nehmen. Die Geschichte muss immer im Vordergrund stehen und auch wenn ich es persönlich gut finde, auch eine persönliche Erzählform zu finden, man darf sich als Autor niemals wichtiger nehmen als der Protagonist und muss immer darauf achten, dass die Geschichte im Fokus bleibt.
Sagt Anouk Scholent, vielen Dank. Oliver Günther, was ist dein Tipp?
Also mein Tipp ist, Ja, das ist halt sehr, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Also ich glaube, wenn jemand, es ist halt nochmal eine besondere Situation im öffentlich-rechtlichen Radio, Rundfunk, Podcast zu machen. Das ist ein bisschen was anderes, wie wenn man jetzt sagt, was kannst du jungen Leuten außerhalb von NDR, WDR, HR und den anderen ARD-Anstalten sagen? Also da würde ich echt mal sagen, vielleicht wirklich mal Kontakt aufnehmen mit unabhängigen Labels, wie zum Beispiel 4000 Hertz, und die mal nach ihren Erfahrungen fragen. Ich glaube, dass Podcast auch für junge Journalisten und Journalistinnen eine Chance sind, Inhalte umzusetzen, auch abseits der Distributionsmöglichkeiten, sage ich mal, der ARD-Anstalten. Aber ich glaube, es gibt inzwischen halt auch sehr viel Angebote auf dem Markt und es ist, glaube ich, auch nicht so leicht, da auf sich aufmerksam zu machen. Und da würde ich, ich sage jetzt mal ganz explizit an Leute außerhalb der ARD, weil die ja so dieses Backup und diese Infrastruktur nicht haben, sich auch mit unabhängigen Labels wie zum Beispiel 4000 Hertz mal zusammenzusetzen, die mal zu kontaktieren und die nach ihren Erfahrungen zu fragen.
Vielen Dank. Max von Malotki, was schreibst du uns?
Ich habe mir nur einen Namen aufgeschrieben, den ich sonst wieder vergesse. Pflege ich gleich ein in die Antwort. Ich würde sagen, egal was ist, egal wie viel es gibt, ich weiß, es ist super overwhelmingly viel auf diesem Podcast-Markt unterwegs, wenn man international dazu nimmt, sowieso ohnehin. Aber man sollte einfach die Sache machen. Einfach machen. Das ist das, was wir jetzt auch gemacht haben. Und man würde ja denken, okay, jetzt ne, öffentlich-rechtlich, die haben ihre Strukturen, die schieben regelmäßig. Für uns war es genauso, dass wir echt über unseren Schatten springen mussten und sagen, ja, das tut jetzt weh und wir wissen nicht, wo das hin. Lass es uns einfach probieren. Und dann einmal tief durchatmen und dann springen. Ja. Und ich habe zum Beispiel neulich gesehen, da dachte ich auch so, what? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Fußball-Podcast, glaube ich, war das, neuer von Micky Beisenherz, der eigentlich relativ bekannt ist. Und da dachte ich so, dir, neuer Fußball, also ob wir jetzt noch einen Fußball-Podcast brauchen, ist ja eine Szene, wo viele Leute unterwegs sind. Und das Ding ist natürlich mega erfolgreich, weil das ist jetzt auch ein Profi-Medienmacher, der Beisenherz, der natürlich weiß, was er tut. Aber wenn man ein Thema hat, was man mag, was persönlich an einen gebunden ist, wo man viel zu erzählen kann, Freunde hat, die man einladen kann oder Leute, die man eben interviewen möchte, weil man sich dafür interessiert, einfach für sich selber das Ding machen und dann gucken, ob andere Leute auch zuhören. Das wird passieren.
Max von Malotki, Oliver Günther, Anouk Scholen, unser kleiner Podcast-Gipfel hier in Was mit Medien, Deutschlandfunk Nova. Danke fürs dabei gewesen sein.
Gerne.
Ja, danke, war euch. Schön bei euch. Danke.
Das ist Deutschlandfunk Nova, Was mit Medien, das landwirtschaftliche Medienmagazin.
Nächste Woche geht ein, ich sag mal, recht außergewöhnliches journalistisches Projekt an den Start, nämlich die Superkühe. Das ist der eine Begriff, den man vorher noch nie in der Kombi gehört hat. Der andere lautet Sensorjournalismus, denn das soll dieses Projekt sein. Es kommt vom WDR, startet am kommenden Montag.
Die Sensoren für diesen Sensorenjournalismus oder Sensorjournalismus finden sich dann an drei Kühen in drei Bauernhöfen für 30 Tage. Ein Landwirtschaftsbetrieb ist dabei, ein ganz normaler und ein Großbetrieb. Und wir als Nutzer können dann per Chatbot fragen, hey Kühe, wie geht's euch denn so?
Und das ist so irre, dass wir unsere medialen Sensoren mal genauer auf dieses Projekt ausrichten müssen. Jakob Vicari ist einer der Macher der Superkühe, jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo.
Ich stelle mal die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, die zum ersten Mal von diesem Experiment hören. Die Frage lautet, what the fuck? Also was steckt dahinter? Was ist die Idee hinter diesem Projekt?
Naja, es gibt so viele Medienformate, die alle machen und wir haben halt gesagt, wir wollen was ganz Neues machen, um unsere Geschichten zu erzählen, was es eben noch nicht gab. Bei den Superkühen gibt es kein Serial, keinen erfolgreichen Vorläufer. Wir sind tatsächlich die allerersten, die eine Geschichte über Sensoren erzählen von Menschenkühen und Sensoren.
Das heißt, waren die Sensoren als Idee zuerst da oder die Kühe?
Zuerst waren tatsächlich die Sensoren da, weil ich Wissenschaftsjournalist bin und es mich total wahnsinnig macht, dass man immer nur über Ergebnisse von Wissenschaft berichtet und nie sieht, wie das eigentlich entsteht. Also ich wollte Transparenz schaffen, Unmittelbarkeit, ich wollte die Leute mitnehmen und denen eine Möglichkeit geben, live Einblick in ein völlig unbekanntes Thema zu kriegen.
Ja, das ist ja ganz interessant. Also sobald etwas sich mit der Kuh verändert, seht ihr, das ist dann nicht nur der Bauer, ja, in dem Moment, sondern auch der Nutzer. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also die Kuh ist tatsächlich total versensort. Wir haben Sensoren im Stall, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lärm messen. Wir haben aber auch Sensoren in der Kuh, die direkt aus dem Pansen melden, wenn was mit der Kuh passiert. Und zum Beispiel, wenn die Geburt losgeht, in 6 bis 12 Stunden sich das andeutet, dann kriegen alle das sofort mitgeteilt und sind auf demselben Informationsstand wie der Bauer.
Bitte nicht verwechseln mit Promi Big Brother. Die Staffel ist schon zu Ende. Ne?
Ich habe das Wort Pansen, ich musste gerade nur so lachen, ich habe nie gedacht, dass wir das in dieser Sendung einmal hören. Und man kann das dann als Chatbot abfragen. Also per Facebook Messenger, das heißt, ich unterhalte mich mit dem und frage, wie sieht der Druck im Maschinenraum aus? Oder?
Genau, also wir haben zwei Formate entwickelt, wie wir dachten, dass die Leute am besten an die Informationen kommen können, wann sie die brauchen und an die sie haben wollen. Und eins dieser Formate ist der Chatbot, dass ich tatsächlich die Kuh fragen kann, wie viel Milch hast du heute gegeben? Und dann antwortet die Kuh, heute waren es 12 Liter. Und dann kannst du fragen, ist das viel oder wenig? Und dann sagt die Kuh, ach, das ist eher zu wenig, so lohnt sich das für den Landwirt noch nicht, muss schon noch ein bisschen mehr werden.
Was für ein Ergebnis erhofft ihr euch jetzt von diesem Experiment? Ist das so eher was Inhaltliches, was Journalistisches oder einfach mal reinpieksen und gucken, wie so alle reagieren?
Das Ergebnis soll sein, Geschichten ganz neu zu erzählen. Also eine Dramaturgie über eine Geschichte zu erstellen, dass die von fremden Lebewesen, von Kühen mitgesteuert wird, ist ein ganzes Abenteuer als Journalisten. Und wir wollen den Zuschauern natürlich die Informationen liefern und eigentlich eine Entscheidungshilfe geben, wenn sie das nächste Mal vor diesen 20 Sorten Milch im Supermarkt stehen, dass sie eigentlich wissen, wie wird diese Milch gemacht und mehr Informationen haben, als das, was sie vielleicht aus ihrer Kindheit aus Bilderbüchern kennen.
Was ich mich jetzt noch frage, also wie gerate ich dann an diese Entscheidung für mich? Also ich kann abfragen, wie so die Daten sind, aber wie wird dann aus dieser Abfrage für mich eine Entscheidungsmöglichkeit? Liefert ihr da noch mehr? Einordnung zum Beispiel in irgendeiner Form?
Also die Kühe schreiben über 30 Tage lang Tagebuch, jede dieser Kühe, das kann man verfolgen. Man kann sie per Chatbot nach allem fragen, was einen interessiert. Und die ganzen Formate des Westdeutschen Rundfunks, Radio, Fernsehen, Internet werden auch berichten, wie sie das tun, dann über Kühe. Es wird ein ganzer Kuhmonat im WDR und da freuen wir uns sehr drauf.
Wo ist ein Kuh gelandet hier? Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn wir uns das dann auf jeden Fall auch dann mal verfolgen können. Und die Tiere haben auch Namen, ne?
Genau, also die Tiere haben auch Namen. Die eine Kuh heißt Emma, die andere heißt Conny. Nur unsere Bio-Kuh hieß bislang Nummer 71 und da haben wir heute einen Namenswettbewerb gehabt. Und ab heute heißt unsere Bio-Kuh Uschi.
Aber das ist dann nicht vom Sensor her bestimmt oder so?
Nee, das durften die Zuschauer auf Facebook abstimmen.
Und da können wir das auch ganz, das Projekt dann wirklich dann noch verfolgen. Geht mal auf Facebook, sucht nach den Superkühen und da findet ihr dann auch die Beiträge mit von Jakob Vicari, der uns das Projekt dann auch vorgestellt hat. Danke für deinen Besuch.
Gerne.
Ha, Herr Horn, du bist auch gerade im Sensorenland schlechthin auf der internationalen Funkausstellung und ich glaube, jetzt wird hier schon richtig geschwitzt, auch bei den Nachrichtenkollegen, wenn wir jetzt noch das Thema IFA aufmachen. Lass uns doch nochmal ganz kurz die IFA-Berichterstattung, alles was wichtig ist, dann auch regeln. Dennis, du hast schon einen Rundgang über das Gelände gemacht, bevor alle drauf können. Was ist wichtig? Wie werden die Fernsehbildschirme?
Größer.
Wie werden die Displays?
Schärfer.
Die Smartphones?
Flacher.
Die Kühlschränke?
Intelligenter.
Deine Berichterstattung?
Besser.
Kürzer wäre jetzt auch angemessen oder gewesen, so. Aber völlig ausreichend. Dennis Horn, herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Nächste Woche sind wir beide beim Feiern des Deutschen Radiopreises, deswegen haben wir eine Vertretung an dieser Stelle. Barbara Schöneberger ist da, sie lädt uns zu sich ins Wohnzimmer ein, in ihre Elbphilharmonie. Viel Spaß dabei beim Deutschen Radiopreis, wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.